Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Samstag geht es los, die Playoffs. Endlich, kann man sagen, nachdem wir eine Saison fast nur auf Russell Westbrook geguckt haben, plus die Western Conference, die so unglaublich stark war, haben wir jetzt die Playoffs erreicht. Und wir kümmern uns heute um den Westen, weil dort die 4 Matchups schon stattfinden zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber wir wissen bei einer Paarung noch nicht, wer Heimrecht hat. Trotzdem können wir uns ein Urteil darüber erlauben. Und dazu begrüße ich in unserer neuesten Ausgabe Triple Double mal wieder meine Kollegen Lars Kiele und Felix Amran. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Vorher müssen wir allerdings noch tatsächlich Russell Westbrook huldigen. Und Lars, wir haben es schon häufiger in dieser Sendung erwähnt, du bist Oklahoma City Thunder Fan. Und als wir mit dieser Sendung hier angefangen haben, letztes Jahr vor der Saison, haben Felix und ich nicht große Playoff-Chancen für die Oklahoma City Thunder so ausgerechnet, nachdem ja Kevin Durant zu den Golden State Warriors gegangen ist. Aber was dann Russell Westbrook in dieser Saison geschafft hat, das war atemberaubend. Er wird mit einem Triple-Double enden im Durchschnitt und hat sogar Oscar Robertsons 41 Triple-Doubles in einer Saison überholt. Damit war nicht zu rechnen. Wie hast du die Saison von Russell Westbrook verfolgt?
Ja, also ich denke, man muss in erster Linie unterscheiden zwischen der Leistung von Westbrook und der Leistung von Oklahoma City. Also als erstes zu Westbrook bin ich sehr überrascht, dass er es geschafft hat. Ich meine, Andreas, du hast mal vor circa 1 bis 1,5 Monaten mal ausgerechnet, wie viel er noch schaffen müsste, um das Triple-Double im Average zu schaffen. Da war ich dann ja zurückhaltend, ob er das wirklich schaffen kann. Aber er hat letztendlich, muss man am Ende der Regular Season sagen, sehr konstant gespielt, extrem konstant. Und deswegen ist es ihm jetzt auch gegönnt, dass er das letzte Spiel aussetzen konnte und dadurch dann auch sich ein bisschen für die Playoffs erholen konnte. Die andere Seite ist natürlich Oklahoma City und da muss man auf jeden Fall festhalten, auch wenn sie in den Playoffs sind, sind sie nur die 16. beste Offense der Liga und ich denke, das ist ein Hauptproblem, was in den Playoffs dafür sorgen kann, dass es jetzt auch schon in der ersten Runde gegen Houston, die wir gleich ansprechen, sehr eng werden kann.
Lars hat das jetzt in seiner gewohnt nüchternen Art den Äther gebracht, wie er Russell Westbrooks Saison verfolgt hat. Felix, von dir erwarte ich jetzt mehr Huldigung.
Ja, ich habe es ja vor 2 Wochen schon gesagt. Da habe ich ihm ja das Recht eingeräumt, alles dafür tun zu dürfen. Und wenn es zu Lasten von 15 Turnovern geht, damit er sich diesen Rekord holt, das Triple-Double im Durchschnitt und eben auch den Rekord von Oscar Robertson. Und man muss einfach da den Hut davor ziehen. Ich habe es vor 2 Wochen so formuliert, dass wenn er die Chance auf Historisches hat, er sie verdammt nochmal beim Schopf ergreifen soll. Und genau das hat er getan. Und deswegen muss man auch einfach dann den Hut davor ziehen. Es ist eine unfassbare Leistung, die er da vollbracht hat. Vielleicht auch einfach mal, um das einzuordnen. Oscar Robertson hat damals über 44 Minuten pro Spiel auf der Uhr gehabt und hat dann am Ende 30,8 Punkte, 11,4 Assists, 12,5 Rebounds gehabt. Russell Westbrook stand 34,8 Minuten auf dem Feld und weist nahezu dieselben Zahlen auf, hat sogar mehr Punkte, ein bisschen weniger Assists, ein bisschen weniger Rebounds. Das verdeutlicht tatsächlich auch, was für ein Pensum er da jedes Spiel runtergerissen hat. Teilweise ging das zulasten der Mannschaft vielleicht, aber sind wir doch ehrlich, wo würde diese Mannschaft stehen, wenn er nicht dabei wäre? Das ist historisch, was er da geschafft hat. Das ist eine Riesenleistung und ich ziehe meinen Hut davor. Ich habe es vor der Saison nicht für möglich gehalten und ich widerspreche, Lars, als du dann, Andreas, das vor ein paar Wochen da mal ausgerechnet hast, was er noch braucht. Da war es ja letzten Endes nur so, dass er einfach so weiterspielen muss. Also es war ja dann irgendwann abzusehen, dass er im Schnitt jedes zweite Spiel ein Triple-Double auflegt. Es waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch 10 Stück nötig, noch ein bisschen über 20 Spiele zu spielen. Da hat sich's meiner Meinung nach schon sehr, sehr abgezeichnet, zumal dann eben klar war, die Oklahoma City Thunder werden die Playoffs erreichen. Also ich habe ab einem gewissen Punkt nicht mehr dran gezweifelt, dass er das schaffen würde. Und ich verneige mich vor Russell Westbrook und bin und lege Buße ab und entschuldige mich dafür, dass ich das jemals in Frage gestellt habe. Russell Westbrook, Chapeau, Riesenleistung, was er da dieses Jahr vonstatten oder ja, zustande gebracht hat.
Ich glaube gar nicht mal, dass wir groß Buße tun müssen, weil vor der Saison hat man das nicht für möglich gehalten, solch eine Leistung. Aber ich hatte am Ende der Saison tatsächlich dann auch ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass das Individualziel, Russell Westbrook zu dieser Leistung zu bekommen, etwas höher stand als das Teamziel, weil man, ob man jetzt Sechster oder Siebter in der Western Conference wird, habe ich das Gefühl, macht den Kohl nicht unbedingt fett. Die Houston Rockets spielen gut, auch die San Antonio Spurs spielen gut. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man zuletzt dann darauf hingearbeitet hat, dass man Russell Westbrook über diese magische Linie zieht. Übertreibe ich da, Lars, deiner Meinung nach?
Nee, ich denke, das hat man auch im Spiel gegen Denver gut gesehen, als dann 5 Minuten vor Schluss klar war, ihm fehlt nur noch ein Assist, dann hat man ihn auch lassen, hat man ihn auch dem Freiraum gegeben, dass er wirklich sehr viele Assists verteilen konnte. Und zwischenzeitlich war es dann sogar so, dass man dann mal wieder sehr deutlich gesehen hat, wie ineffizient auch seine Mitspieler spielen, wenn sie offene Würfe teilweise auch haben. Und dennoch, da gebe ich dir im Grunde dann recht, hat man ihm den Freiraum gegeben, dass er auf seine eigenen Statistiken mehr achten konnte als auf den Teamerfolg.
Ja, aber ich glaube, bei einem anderen Team beziehungsweise in einer anderen Konstellation wären solche Leistungen doch nicht möglich gewesen, oder Felix? Weil da hätte er sich vielleicht noch mit dem zweiten Star unterordnen müssen. Ich glaube, es ist ausgeschlossen, dass das hier passiert wäre in dieser Saison, wenn Kevin Durant noch dabei gewesen wäre.
Ja, natürlich. Also da müssen wir überhaupt nicht groß drüber diskutieren. Die Geschichte ist einfach, sowas kannst du nur auflegen, wenn du der unumstrittene Star dieses Teams bist und wenn Wohl und Wehe des Teams auch wirklich nur von dir abhängt. Also das geht nur mit einem einzigen Star und das geht vielleicht auch nur, wenn, oder das wäre vielleicht auch nie anders gewesen, wenn Kevin Durant eben die Oklahoma City Thunder nicht verlassen hätte. Also dieses jetzt erst recht spielt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle und ich zeige es euch allen, ist, glaube ich, von ganz, ganz großer Bedeutung gewesen für diesen Triple-Double-Rekord und für diesen Triple-Double-Average. Also ja, das geht in solchen Konstellationen, das sind Chancen, deswegen sage ich, wenn du diese Möglichkeit auf Historisches hast, dann ergreif sie beim Schopf, diese Chance, dann versuch alles, um das zu kriegen. Insbesondere wenn dann klar ist, dass du eben die Playoffs schon erreicht hast. In anderen Konstellationen, gebe ich dir absolut recht, wäre das wahrscheinlich so nie möglich gewesen.
Ich habe auch noch eine andere Zahl, die ein bisschen das unterstützt, was Felix gerade angedeutet hat. Nämlich Westbrook spielt jetzt seit 8 Jahren in der NBA und hat jetzt insgesamt circa 70 Triple-Doubles. Und von diesen 70 hat er jetzt in dieser Saison 42 geschafft. Und das zeigt mal, dass er in den 7 Jahren, in denen er vorher in Oklahoma City dann noch mit Durant zusammengespielt hat, wie in Anführungsstrichen wenige Triple-Doubles er geschafft hat und wie sich dieser Wert dann eminent gesteigert hat, nachdem Durant gegangen ist.
Russell Westbrook, das zieht sich ja durch seine ganze Karriere, dass er eigentlich während seiner ganzen Karriere dieses "Ich zeig's euch allen" hatte. Also er war immer so ein bisschen der Sidekick von Kevin Durant und wurde so ein ganz kleines bisschen immer unterschätzt. Und er hat ja schon früher wirklich großartige Leistungen abgeliefert und dieses Jahr toppt dann wirklich alles. Und da ist es dann mir auch egal, wenn man ihm Ego-Zockerei oder so vorwirft. Es ist eine Saison eines Individualisten für die Ewigkeit und man hat nicht damit gerechnet, dass jemand wie Russell Westbrook oder dass überhaupt jemand diese Rekorde von Oscar Robertson aufstellen kann beziehungsweise einholen kann und dass es jetzt Russell Westbrook geschafft hat. Wir sind hier Zeuge einer ganz, ganz großen Saison geworden. Es war nicht immer schön und ich glaube auch, dass die meisten Spiele der Oklahoma City Thunder nicht unbedingt so großartig sehenswert waren, aber die Einzelleistung von Russell Westbrook, das, was er gemacht hat und das Nacht für Nacht, das ist einfach in meinen Augen wirklich überragend und sowas werden wir vielleicht dann so schnell nicht mehr sehen. Oder wird sich das jetzt häufen, dass wir jemanden mit 30, 35 Triple-Doubles haben, Felix?
Ja, wir hatten das ja neulich auch schon mal. Das ist ja sowieso eine ganz, ganz besondere Saison, was Triple-Doubles angeht. Also James Harden steht bei 21 oder 22, bin mir gerade nicht sicher. Also es ist in der Form sowieso schon mal eine verrückte Saison. Ich glaube nicht, dass das zum absoluten Standard werden wird. Wir haben so viele Triple-Doubles in dieser Saison gesehen wie noch nie zuvor. Es ist auf jeden Fall für einen einzelnen Spieler historisch. Womöglich entwickelt sich die NBA schon dahin, dass sich Triple-Doubles häufen. Allerdings, dass dann ein Spieler 40 oder 30 Triple-Doubles auflegt, das wird meiner Meinung nach zumindest in den nächsten Jahren jetzt erstmal eine Ausnahme bleiben. Und insofern ist es definitiv sehr, sehr historisch und wir werden wohl lange, lange warten müssen, wenn wir es denn überhaupt nochmal erleben, bis jemand in diese Bereiche reinkommt.
Russell Westbrook hat eine Saison für die Ewigkeiten aufgestellt, ein Triple-Double im Durchschnitt, 42 Triple-Doubles, also eins mehr als Oscar Robertson in seiner legendären Saison 1961-62. Und selbst Oscar Robertson hat sich ja gefreut, dass jemand seinen Rekord gebrochen hat. Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden. Aber damit gucken wir jetzt mal auf die Playoff-Serien. Sie stehen alle fest, wir wissen nur bei einer noch nicht, wer jetzt das Heimrecht hat. Und das möchte ich gerne als erstes mit euch besprechen. Die LA Clippers werden auf die Utah Jazz treffen, die beide im Moment mit 50 Siegen und 31 Niederlagen. Bei Utah wird darüber nachgedacht oder wird darüber spekuliert, ob Rudy Gobert eventuell Defensive Player of the Year wird. Bei den LA Clippers ist es nach wie vor so eine Up-and-Down-Saison gewesen. Lars, wäre es eine Überraschung, würden Utah Jazz die LA Clippers rauswerfen? Wenn man die Ergebnisse alleine in der Regular Season sieht, dann wäre es eine Überraschung, weil die von 4 Duellen gegen 3 an die Clippers.
Ja, ich denke schon, dass es eine Überraschung wäre. Zumal, wenn man sich die Regular Season anguckt, gab es, denke ich, wenig Experten, die den Utah Jazz eine so gute Regular Season assistiert haben. Und ich denke auch insbesondere dadurch, dass jetzt DeAndre Jordan, Blake Griffin und Chris Paul alle wieder fit und gesund sind, sehe ich da die Los Angeles Clippers in der Favoritenrolle.
Wie siehst du das, Felix?
Ich möchte da ein Stück weit dagegen halten, denn die Utah Jazz haben eine überragende Saison gespielt und das, obwohl sie ihre beste Starting Five eigentlich so gut wie nie beisammen hatten. Also das muss man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die Utah Jazz spielen oder könnten tendenziell ja mit George Hill, Rudy Gobert, Derek Favors, Rodney Hood und Gordon Hayward spielen und in dieser Kombination haben sie, glaube ich, 13 Spiele zusammen gemacht. Also sind die Utah Jazz tatsächlich in der Lage, in diesen Playoffs diese Starting Five an den Start zu bringen, würde ich es nicht für eine Überraschung halten, wenn die Utah Jazz die LA Clippers schlagen. Und genau das ist nämlich der Punkt. Diese Starting Five hat eben in den 4 Spielen, glaube ich, nicht ein einziges Mal auf dem Feld gestanden gegen die Clippers. Und die Clippers sind ja irgendwie in dieser Situation, wo sie ums Verrecken gewinnen müssen. Sie sind letztes Jahr in Runde 1 gegen die Portland Trail Blazers rausgeflogen, haben es die Jahre davor dann auch immer nicht geschafft, den ganz, ganz großen Wurf eben zu packen. Und jetzt ist die letzte, womöglich letzte Saison von Chris Paul, DeAndre Jordan und Blake Griffin. Man hat den Eindruck, sie müssen unbedingt. Und genau unter diesem Druck ist es ja immer gewesen, dass sie dann irgendwie so ein bisschen in sich kollabiert sind. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass die Utah Jazz die LA Clippers schlagen. Und ich würde es auch nicht für eine Überraschung halten. Und ich würde sogar behaupten, wenn die LA Clippers auf das beste Team der Utah Jazz treffen, dann sind die Utah Jazz der Favorit.
Ja, da kann ich dir schon folgen, Felix. Aber wenn man sich die einzelnen Matchups noch ein bisschen anschaut, denke ich, sehe ich da eher die Favoritenrolle dann, ja, wie gerade schon gesagt, bei den Los Angeles Clippers. Also im Backcourt, denke ich, ist es relativ ausgeglichen mit Chris Paul als Starspieler bei den Los Angeles Clippers und auf der anderen Seite Hayward, der jetzt seine erste All-Star-Nominierung bekommen hat und auch Hill, der auch extrem gut wirft. Aber ich denke, im Frontcourt sind da die Los Angeles Clippers leicht überlegen, weil wenn man sich anschaut, was Rudy Gobert alles im Frontcourt leisten muss, dann ist es einerseits eine sehr gute Defense, andererseits ist er aber auch der Go-To-Guy in der Offense, also im Frontcourt gesehen, weil Derek Favors zu seiner vorherigen Saison mittlerweile 7 Punkte weniger pro Spiel schafft und Gobert dadurch immer mehr im zentralen Punkt steht und dann unter dem Korb auf Blake Griffin und Mbah Moutet trifft, die beide schon viele Jahre in den Playoffs Erfahrung gesammelt haben. Und ja, deswegen sehe ich dann diese zwei Gründe sozusagen oder zweieinhalb Gründe, sehe ich dann als Grund dafür, dass ja, das ist auf jeden Fall eine enge Serie wird. So könnte man es auf jeden Fall zusammenfassen.
Lars, dein Tipp?
Ich sage Clippers in 6.
Felix, dein Tipp?
Utah in 6, wenn sie wirklich fit antreten.
Ich bin auch bei Utah in 6, glaube es aber tatsächlich im Moment auch eher weniger, weil, wie du gesagt hast, was lässt uns hoffen, dass sie jetzt komplett antreten, wenn sie es nur 13 Spiele in der Saison geschafft haben. Aber wir werden sehen. Also, einmal Clippers in 6, zweimal Utah in 6. Die nächste Serie, die wir hier haben und wo dann auch schon der Heim- und der Auswärtsclub feststeht, das ist die Serie zwischen Houston Rockets und den Oklahoma City Thunder. Wir haben eben schon darüber gesprochen, über Russell Westbrooks Saison. Es wird wohl ein Superstar-Duell geben mit James Harden. Davon muss man ausgehen. Auch James Harden hatte eine fantastische Saison und er hat dafür gesorgt, dass seine Houston Rockets 54 Siege geholt haben. 54 gegenüber 47 Siege. Felix, gibt es Gründe, warum die Oklahoma City Thunder diese Serie gewinnen können?
Ja, wenn sie es schaffen, die Spiele eng zu machen und James Harden so richtig nerven, dann können die, glaube ich, die Oklahoma City Thunder diese Serie sehr, sehr eng machen. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn in Spiel 7 das Spiel wirklich richtig, richtig eng wird. Russell Westbrook ist ja derjenige, der in Clutch-Momenten die mit Abstand meisten Punkte diese Saison gesammelt hat. Ich halte es durchaus für möglich, dass diese Serie eng wird. Ist für mich persönlich auch die Serie, die am unvorhersagbarsten ist. Die Problematik, die ich bei Houston so ein bisschen sehe, ist dieser Mike D'Antoni-Basketball. Der ist irgendwie immer gut, um ja eine schöne Regular Season irgendwie zu spielen. Aber er ist halt auch irgendwie von schwacher Defense oftmals geprägt. Und ich kann mich ehrlich gesagt an keines seiner Teams erinnern, dass in den Playoffs mal richtig was gerissen hätte. Und das
Moment. Phoenix Suns, Conference Finals, fantastische Serien gegen zum Beispiel San Antonio gespürt. Also bitte, Contenance.
Ja, aber das ist dann natürlich auch irgendwo, ja, ich meine, seine Postseason-Record ist irgendwie 26-33. Ne? Also sein Basketball alleine spricht nicht unbedingt dafür, dass das Ganze gut ausgeht. Ja, also ich denke, dass tatsächlich diese Serie über 7 Spiele geht, von diesem Superstar-Duell geprägt wird und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie OKC sich eben in Spiel 7 dann anstellt. Wenn das Spiel da eng wird, dann traue ich OKC tatsächlich es zu, dass sie die Houston Rockets rauswerfen, denn wie gesagt, das ist eine unfassbar gute Offense, die Houston Rockets spielen, aber sie haben ein echtes Problem, was die Defense angeht und das kann Russell Westbrook einfach unfassbar gut bestrafen.
Blasphemie gegenüber Mike D'Antoni. Lars, bestraft das bitte.
Naja, ich kann Felix da schon ein bisschen folgen, dass er seine Zweifel hat mit der Postseason-Karriere von Mike D'Antoni. Aber ich würde noch auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich wenn man sich die Houston Rockets diese Saison anschaut, dann fällt auf, dass sie extrem gut und auch extrem viele Würfe von außerhalb nehmen. Und Eric Gordon hat dazu mal gesagt, das fand ich ganz interessant, dass extrem wichtig für die Offensive seines Teams ist, dass sich seine Mannschaft viele Steals erarbeitet, um dann das eigene Tempo angeben zu können und auch mehr Würfe kreieren zu können. Und mit Oklahoma City trifft man da auf ein Team, was 15 Turnover pro Spiel im Durchschnitt produziert. Und das ist der sechsthöchste Wert in der NBA. Und dadurch gehe ich davon aus, dass Houston sehr viele Würfe zusätzlich zu, sagen wir, der normalen Anzahl bekommen wird, weil Oklahoma City den Ball nicht sehr gut handeln wird. Jedoch, denke ich, ist aber ein Vorteil, den Oklahoma City auf jeden Fall haben wird, dass sie extrem sicher am offensiven Brett sind und auch am eigenen Brett sehr gut sind. Und so kann man sich dann vorstellen, dass die Houston Rockets, wie gerade schon gesagt, zu vielen Würfen kommen. Aber wenn diese Würfe nicht treffen, dann prallen sie ab zum Rebound. Und da hat dann Oklahoma City die Möglichkeit, da Punkte zu sammeln aus diesen Rebounds heraus. Ja, deswegen denke ich, hängt viel davon ab, wie sicher Oklahoma City spielt. Und deswegen sage ich Houston in 6.
Was sagst du, Felix?
Schwierig. Also wie gesagt, mir fällt es unfassbar schwer, weil ich tatsächlich glaube, dass das ganz stark davon abhängt, wie eben James Harden und Russell Westbrook in den einzelnen Spielen drauf sind. Also wenn, ich sehe das größte Problem bei dem einen Team, bei James Harden in schwachen Wurfnächten, bei Russell Westbrook sehe ich es in katastrophalen Turnover-Zahlen, die drohen. Am Ende könnte den Ausschlag tatsächlich die Verstärkung in der Trade-Deadline geben oder mit der Trade-Deadline, die Houston da getätigt hat, dass man eben Firepower von der Bank hat. Das fehlt eben OKC. Wenn es jetzt nicht ganz verrückt läuft, Houston in 7.
Ich sage auch, dass Houston gewinnt und ich sage auch, dass wie Lars, dass sie in 6 Spielen gewinnen werden. Ich glaube, dass dieser Russell Westbrook Basketball, dass der jetzt in der Postseason dann so ein ganz kleines bisschen bestraft wird. Natürlich gibt es auch einen Ego-Zocker auf der anderen Seite, aber ich glaube, dass das Team insgesamt ein ganz kleines bisschen harmonischer aufgestellt ist und deswegen sage ich, dass die Houston Rockets sich in 6 Spielen durchsetzen werden. Die dritte Serie ist eine Serie, die wir alle kennen aus dem letzten Jahr. San Antonio spielt gegen Memphis. San Antonio mal wieder zum dritten Mal in den letzten 4 Saisons über 60 Siege geholt. Die Memphis Grizzlies sind auf Platz 7 mit 43 Siegen. Durchaus zwischendurch mit eher holprigem Spiel. Die San Antonio Spurs haben letztes Jahr die Serie 4-0 gewonnen. Lars, gibt es Gründe, warum die Serie dieses Jahr enger wird?
Ja, weil sie jetzt über Gasol und Conley verfügen, die wieder fit sind, und ich denke, das kann ein Vorteil werden. Aber im größeren Rahmen sehe ich San Antonio in der Rolle des Favoriten, weil wenn man sich die Season 15-16 anschaut, in der Postseason genauer gesagt, sind die Memphis Grizzlies gegen Golden State mit 4-2 rausgeflogen, in der zweiten Runde genauer gesagt. Und damals hatte ich schon das Gefühl, dass sich viele Spielerkarrieren schon am Zenit befinden oder diesen schon leicht überschritten haben. Wie zum Beispiel Gasol, der mich jetzt in dieser Saison wieder ein bisschen positiv überrascht hat, oder aber auch von Zach Randolph. Und danach hat man ein bisschen in den Kader investiert, aber mit Chandler Parsons hat man leider sich einen Spieler geholt, der viel unter Verletzungspech leidet. Und deswegen habe ich da meine Zweifel, ob sie den Kader so umgestaltet haben, dass sie über Spieler verfügen, die noch Upset haben. Was auf jeden Fall feststeht, ganz egal vom Ergebnis dieser Serie, ist, dass es auf jeden Fall für alle Defensivfans sehr interessant wird, weil San Antonio über die beste Defense der Liga verfügt und die Memphis Grizzlies über die 6. Defense der Liga.
Auch die 4 Regular-Season-Spiele gingen sehr, sehr, also sehr, sehr punktearm aus. Am Ende hieß es 2-2 tatsächlich in der Regular Season, also durchaus knapper als letztes Jahr in der Postseason. Felix, was glaubst du, wie diese Serie sich entfalten wird?
Also ich glaube auf jeden Fall, genau wie Lars, dass das deutlich enger wird als letztes Jahr. Lars hat es ja schon angesprochen, die Memphis Grizzlies sind ja auf dem Zahnfleisch dahergekrochen gekommen im letzten Jahr. Das hatte ja eigentlich, da musste man ja schon Mitleid haben am Ende, dass sie da überhaupt noch Playoffs spielen müssen. Deswegen denke ich, wird es deutlich anders. Marc Gasol ist jemand, der gerade LaMarcus Aldridge durchaus richtig Probleme bereiten kann. Lars hat es auch schon angesprochen. Ich glaube, das wären sehr punktarme Spiele. Meiner Meinung nach ist übrigens San Antonio die zweitbeste Defense und Memphis die drittbeste, beide hinter Utah. Also das werden jetzt nicht irgendwie Spiele mit 120-125 Punkten. Ich sehe allerdings auch die Spurs mit Kawhi Leonard klar in der Favoritenrolle, einfach weil dieses Team tiefer besetzt ist, weil Greg Popovich dann einfach vielleicht immer den Zacken weiterdenkt als alle anderen und sich da dann doch nochmal was überlegt hat, dass er dann da aus dem Ärmel schütteln kann. Und insofern denke ich, die Spurs werden das Ding gewinnen. Allerdings haben die Memphis Grizzlies eben in diesen beiden Saisonspielen, die sie zu Hause gewonnen haben, durchaus aufhorchen lassen. Das eine Mal hat Kawhi Leonard gefehlt, das andere Mal war er dabei. Und es ist jetzt nicht so, dass sie da gegen eben eine totale Spurs-B-Truppe gewonnen hätten. Insofern, glaube ich, wird die Serie eng. Ich denke allerdings, dass die Spurs es am Ende relativ deutlich für sich entscheiden werden, 4-1.
Was ist dein Tipp, Lars?
Ich sag auch San Antonio in 5.
Ich sage San Antonio in 6. Ich glaube, dass dann die Memphis Grizzlies sich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen mehr wehren werden als letztes Jahr. Und trotzdem werde ich es genießen, mal wieder Kawhi Leonard zuzuschauen, der meiner Meinung nach jede Saison immer noch ein ganz kleines bisschen besser wird. Die letzte Serie, die wir haben und die wahrscheinlich im Moment den größten Abfall beziehungsweise den größten Fall in der Qualität hat, das ist das Spiel der Golden State Warriors gegen die Portland Trailblazers. Die Portland Trailblazers haben lange, lange gebraucht, um wirklich in diese Saison reinzukommen, haben am Ende es so gerade geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren, und die Golden State Warriors mal wieder das stärkste Team der kompletten Liga, 66 Siege, 15 Niederlage. Felix, ein Grund, warum es mehr als 4 Spiele dauern würde?
Es gibt keinen. Nein, sehe ich nicht. Tut mir leid. Das Ding ist in 4 Spielen entschieden. Ich glaube, dass sich das sogar sehr ähnlich entwickeln wird, wie es in dieser Saison gelaufen ist. Ich glaube, das erste Spiel wird sehr, sehr deutlich ausgehen. Die Trailblazers werden es schaffen, immer näher ranzukommen im Laufe dieser Serie. Vielleicht dann Spiel 4 sogar relativ eng gestalten. Damian Lillard, der sich ja den Arsch aufgerissen hat auf gut Deutsch, um dieses Team dahin zu bekommen, der wird alles dafür tun. Aber sind wir doch mal ehrlich, was soll also wie wollen die da ein Spiel gewinnen? Es tut mir leid, ich sehe es einfach nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Golden State Warriors werden das, das steht für mich fest, in 4 Spielen gewinnen. Es sei denn, sie verpennen eine Nacht wirklich völlig. Die Golden State Warriors sind ja einfach ein unfassbar gutes Offensivteam. Ne? Sie sind das beste Offensivteam, glaube ich sogar. Und haben dazu eine wirklich sehenswerte Defense. Und das ist es eben, was Portland früher oder später in jedem Spiel das Genick brechen wird. Sie sind eines der schlechtesten Defensivteams dieser Liga. Da hilft es alles nichts, dass da hinten CJ McCollum und Damian Lillard werfen werden, was das Zeug hält. Sehe den Sweep und ich wüsste nicht, was daran irgendwie groß was ändern sollte.
Hast du einen anderen Grund, Lars, warum die Portland Trailblazers ein Spiel gewinnen?
Naja, ob das ein wirklicher Grund ist, ist schwierig zu sagen. Es wäre auf jeden Fall erwähnenswert, dass sie im Monat März mit circa 800% oder Punkt 800 so rum ausgesprochen, die höchste Winning Percentage der Liga hatten. Das denke ich aber ist auch ein bisschen damit verbunden, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch Nurkic in ihrem Roster hatten und ich denke, da sollten wir, auch wenn Nurkic sich jetzt verletzt hat, sollten wir auf jeden Fall mehr erwähnen, dass es ein sehr guter Trade von Portland war. Denn durch Nurkic ist es auch Damian Lillard gelungen, besser zu scoren, weil Lillard mehr offene Würfe bekommen hat und ich denke auch am defensiven Ende hat Nurkic mit seinen vielen Blocks und seiner guten Defense viel Eindruck oder guten Eindruck hinterlassen. Jetzt ist die Lage bloß so, dass sich Nurkic verletzt hat und so konnte man schon nach ein paar Spielen feststellen, dass sich die Average Points von Lillard von 28,7 Points per Game mit Nurkic auf 24 reduziert hat, wenn Nurkic nicht gespielt hat. Und ich denke, deswegen ist es so, dass Nurkic jetzt, dass Damian Lillard jetzt noch mehr leisten muss, aber dass er da ein sehr schwieriges Matchup in Draymond Green hat und CJ McCollum wäre dann auch noch erwähnenswert, wie ihr schon gerade gesagt habt. Bei ihm haben sich die Zahlen nicht so extrem verschlechtert, nachdem sich Nurkic verletzt hat. Aber letztendlich sehe ich es immer noch so, dass CJ McCollum ein bisschen weniger Einfluss auf das Team hat, als es Damian Lillard hat.
Also auch 4 Spiele für Golden State?
Ja.
Ich sag, Portland gewinnt ein Spiel. Einfach mal ein bisschen Würze hier reinzubringen. Das war unsere Vorschau auf die Western Conference Playoffs der NBA plus einer kleinen Würdigung für Russell Westbrook. Morgen werden wir uns schon wieder melden und dann werden wir euch über die Eastern Conference Playoffs informieren, weil dort gibt es ja noch 2 Plätze, die noch nicht entschieden sind. Das war's für heute mit Triple Double. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.